Okay, sind doch mehr. Die Lore hat heute Morgen Rosen hingestellt, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Und was wir uns anschauen wollen heute Morgen, ist nur eine Rose von vielen. Ich habe Anfang des Jahres mit dem Robert damals, haben wir eine Brüderpredigt gemacht und ich habe begonnen, über die Liebe Gottes zu reden. Und im 1. Korinther Kapitel 13 sehen wir 15 Aspekte der Liebe, was Liebe ausmacht, was Liebe ist. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht sind es ja gerade 15 Rosen, gell? Aber es sind glaube ich 17. Und in der Mitte sticht eine hervor. Und die Vollendung der Schönheit ist der Herr Jesus selber. Was ist Liebe wirklich? Ich habe es damals auch erwähnt, wenn wir in die Stadt geht, Axel und ich haben das mal gemacht, haben ein Schild aufgestellt, hingeschrieben, größere Liebe hat niemand als das. Und dann haben wir die Passanten gefragt, ja, was würden Sie hier sagen? Ja, dass ich ganz für meine Familie da bin und so weiter und so weiter. Es sind viele interessante Sachen gekommen, interessante Gespräche gewesen, einfach nur unter dem Aspekt der Liebe. Aber in der Regel werden die Männer immer denken, ach, Liebe, ja, Erotik, die Frauen Hochzeit, Romantik, gell? Aber was ist Liebe wirklich? Und der Herr sagt zu uns, daran werdet man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ist es wichtig und gut zu wissen, ja, was ist denn Liebe überhaupt? Was macht die Liebe aus? Gell? Wenn wir über Liebe reden, ist mir gerade eben eingefallen, dann musst du dich jetzt halt hier hinstellen und nicht fragen und schauen, ha, Liebe bedeutet, dass der andere mir nichts Böses tut. Ja, okay. Aber du musst immer schauen, wie du lieben kannst. Erwarte nicht von dem anderen, dass er dich liebt, sondern der Herr spricht dich an und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst lieben. Okay? Das bedeutet, wenn wir über Liebe reden, dann musst du den Blickwinkel ändern und nicht davon ausgehen, was der andere dir tun sollte, sondern was recht ist, was du tust, wie du dem anderen begegnest. Weil sonst sind wir bald hier und sagen, der Uli hat mich heute Morgen nicht begrüßt. Mir hat er nicht die Hand gegeben. Und meine Kinder sagen, du bist immer fies. Das ist mein Job, ich bin Papa. Die Liebe, was der Herr meint, ist das, wir sollen andere so lieben, so wie wir uns selber lieben. Weil niemand hat sein Fleisch je gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Das können wir nachlesen. Daher, wenn wir jetzt darüber reden, schau deinen Standpunkt an und schau, wie du Dinge umsetzen kannst. Wie du lieben kannst. Aber davor möchte ich euch die Liebe Gottes groß machen. Und vielleicht schlagen wir mal gemeinsam auf den Korintherbrief, 1. Korinther 13, wo es um diese 15 Aspekte der Liebe geht. Im Jahresanfang habe ich kurz über den Aspekt der Langmut geredet. Die Liebe ist langmütig. Falls jemand keine Bibel dabei hat, ich glaube hinten im Regal sind nur welche, bitte nehmt euch eine raus, dass ihr mitlesen könnt. Ich lese einfach den Abschnitt nochmal vor. Da heißt es von 13 Vers 1, das ist auch wichtig zu beachten. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Und wir merken, was für ein hoher Anspruch hier gestellt wird. Was Liebe eigentlich ist. Und umso mehr ich mich in das Thema hineinversetze, umso kleiner werde ich, weil ich merke, Herr, dieses alles, was du hier beschreibst, das finde ich nur bei dir. Und ich sehe an mir so viel Mangel, weil du kennst das Herz von mir. Wir können nach außen schon lächeln, gell? Aber was steckt im Herzen drin? Ich möchte nur über einen Aspekt heute reden und das ist der Aspekt der Güte. Interessant ist, dass Paulus hier verwenden muss, was die Liebe eben nicht ist, um aufzuzeigen, wie Liebe wirklich ist. Gell? Dass die Liebe nicht beneidet. Bist du schon mal neidisch gewesen? Ja, ich schon. Hi, hat ja eine tolle Säge. Gell? Momentan sind Akkuschrauber ganz hoch im Kurs. Bei den Frauen ist es was anderes. So ein schönes Kleid. Boah, hat die einen schönen Stein, gell? Diamant. Der kann viel besser reden. Der kann super mit dem Computer umgehen. Und so weiter. Wir kennen das gut. In dem Moment kannst du davon ausgehen, ich liebe nicht, sondern ich bin neidisch. Das äußert sich. Neid, da kommen wir auch nochmal drauf bei der nächsten Predigt. Am 1. Samuel Kapitel 18 könnt ihr das nachlesen über Saul, wie Saul auf David zum Beispiel neidisch war, weil er mehr Erfolg gehabt hat, mehr geliebt wurde. Es ging so weit, dass er ihn mit dem Speer an die Wand spießen wollte. Auswirkungen für Neid. Durchdringen, zerstören. Und genau das ist Liebe nicht. Ich weiß, verzeiht mir, wenn der Mund, wenn das Herz voll ist, nachher geht's im Mund über. Wir wollen uns heute die Güte anschauen. Wir möchten uns heute die Güte Gottes anschauen. Und dazu möchten wir uns eine Weile im Psalm 103 aufhalten. Ich möchte euch Mut machen, lest's mit, streicht's euch was an, sofern es geht. Psalm 103, die Güte Gottes. Gott ist Liebe und wenn wir wissen, dass Gott Liebe ist, dann können wir nachschauen, ja, wie liebt Gott denn überhaupt? Woher kann ich denn merken, dass Gott mich liebt? Ich fühle mich gar nicht danach. Oh, hat das was mit dem Fühlen zu tun? Gott versucht dir die Blickrichtung auf sein Tun, auf sein Handeln zu lenken. Er versucht dir zu zeigen, Dinge, die du vielleicht nicht fühlst, aber die du mit deinen Sinnen und mit deinem Verstand wahrnehmen kannst. Und das geht dann vielleicht ins Gefühl über, dass du irgendwann sagst, er liebt mich ja wirklich. Und dazu brauchen wir Gottes Wort. Psalm 103. Ich finde es schön, dass ihr immer schneller seid wie ich. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hier das Brotbrechen, ich habe mir jetzt vorhin erst gedacht, Mensch, Herr, das ist genau der Einstieg. Der Herr sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halt es dir vor Augen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wenn du sein Kind bist, hast du daran teilgenommen, hast dieses Brot geschmeckt und den Kelch getrunken, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und er nimmt dieses Bild her und sagt dir, schau her, dieses Brot, das zerbrochen wird, ist mein Leib, der zerbrochen wird für dich. Und dieser Kelch, das ist dieser Bund, den ich mit dir schließen werde, in meinem Blut. Und so oft du davon trinkst, gedenkst du daran. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Auch wenn vielleicht die Umstände außenrum ganz anders sind. Er hat wirklich und wahrhaftig sein Leben für dich persönlich hingeben. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das finde ich sehr bewegend, umso mehr man sich in dies reindenkt. Der dir alle deine Sünden vergibt. Der dir alle Sünden vergibt? Ich habe von einer Frau gehört mal, sie war viele Jahre lang in der Prostitution. Sie hat zum Herrn Jesus gefunden und sie hat danach gesagt zu dem Seelsorger, mit dem sie geredet hat, weißt du, der Herr hat mir meine Würde als Frau wiedergegeben. Und er hat mir all meine Schuld vergeben. Er hat aus dir einen neuen Menschen gemacht. Wir vergessen das Gute so oft und nur allzu oft vergessen wir, was es bedeutet, wenn wir Herr Jesus sagen. Wir vergessen das, was er uns Gutes getan hat. Und ich denke, das ist menschlich, weil sonst würde hier nicht stehen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Der Manfred hat da ein paar Predigten drüber gehalten. Und dieses, den Herrn zu loben, erinnert dich auch immer wieder, was er dir Gutes getan hat. Okay? Und heil deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ist dir bewusst, vielleicht bist du hier und hast Jesus Christus noch gar nicht als deinen Herrn aufgenommen. Ist dir bewusst, dass dein Weg ins Verderben geht, ohne Jesus Christus in deinem Herzen? Jesus selber spricht im Neuen Testament am meisten über die Hölle. Hölle ist ein Ort, eine Abgeschiedenheit von Gott. Kein Kontakt mehr mit Gott zu haben, bedeutet auch nichts Gutes mehr zu haben. Nichts. Und wenn dann, wie ich es auch schon oft gehört habe, dementsprechend lockere Sprüche kommen, dann musst du sagen, der Mensch weiß nicht, wovon er redet. Weil Gott selber immer wieder ermahnt. Und er will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Aber sei dir bewusst, wenn du Jesus Christus nicht dein Leben übergibst, dann ist das Ziel und das Ende deines Lebens das Verderben. Das ist die Hölle. Und daher haben wir als Gemeinde eine unglaublich wichtige und schöne Botschaft, wo wir Menschen sagen können, es gibt einen Ausweg. Aber ich habe so viel Schuld auf mich gelastet. Wie soll ich es jetzt nur machen? Was soll ich denn jetzt nur tun? Ich bin über 60 Jahre alt. Der Schächer am Kreuz, was konnte er nur tun? Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er wandte sich an Jesus Christus, der dir vergibt alle deine Sünden. Und weißt du, Gemeinde Gottes besteht aus Menschen, denen vergeben wurde. Besteht aus Menschen, die kapituliert haben vor Jesus Christus. Die hingegangen sind und gesagt haben, hier ist mein Leben. Nimm du es und mach, was du meinst. Siehe, was Gott macht. Er macht alles neu. Und er macht einen neuen Menschen aus dir. Das nennt die Bibel dann die Wiedergeburt. Und jeder wiedergeborene Mensch, der dieses neue Leben von Gott hat, der gehört zur Gemeinde Gottes. Und wenn das in deinem Leben nicht passiert ist, dann bist du vielleicht in einer Gemeinschaft, aber du bist nicht in der Familie Gottes drin. Gell? Es ist einfach auch wichtig, wenn wir Menschen das Evangelium weitersagen, was es auch für Konsequenzen hat. Der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seinen Weg Mose wissen lassen und den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder, oder mit Verlaub, das muss ich mir immer wieder vor Augen stellen, dass Gott mir gegenüber barmherzig sein muss. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, sagt Paulus mal. Ich kenne das sehr gut, wenn der Stolz da so, das ist wie so ein Luftballon, der schwimmt so langsam hoch und du drückst es wieder runter, gell, und dann, ja, ich glaube, ihr kennt das auch, gell, Stolz ist da ja ziemlich hinterlistig und will einem rausbringen aus dieser Demut und aus dieser Sicht, wer ich denn bin. Ich bin ein armer Sünder, den Gott mit Mühe und Not und mit dem Blut seines Sohnes aus dieser Welt rausreißen musste, damit ich leben kann. Das sind wir. Aber wisst ihr, Gott hat uns nicht rausgerettet und hat dann gesagt, jetzt lass mal laufen. Wir drücken ein Auge zu. Hier steht ein Vers, jetzt bin ich gespannt, ob ich schon da bin. Ja, genau. Nein, bin ich nicht. Da heißt es, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er reißt dich aus diesem Weltlauf raus, lässt dich nicht laufen, sondern er erhebt dich und macht dich zu seinem Kind. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Völlig, völlig, völlig unverdient. Ach, das ist so unglaublich bewegend. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich kratze am Anfang von dieser Erkenntnis, wie tief und weitgreifend es ist, begnadigt zu sein, völlig reingewaschen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Fürchtest du Gott? Wie äußert sich das? Gott zu fürchten bedeutet auch zu achten, was er in seinem Wort sagt. Wenn der Chef zu mir sagt, mach das und jenes, und wenn es mir egal ist, fürchte ich ihn nicht. Wenn ich aber versuche, es recht zu machen und wenn er kommt, dass er zufrieden ist, dann achte ich schon sein Wort und schaue nach bestem Wissen und Gewissen meine Arbeit zu erledigen. Gott zu fürchten ist ähnlich weitgreifender. Ich werde es wahrscheinlich falsch erklären, aber einfach um zu verstehen, Gott zu fürchten bedeutet auch, sein Wort zu achten und zu tun, gehorsam zu sein. Kehrt um und ihr sollt leben. Ah, okay. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ist ein Gehorsamsschritt. Umzukehren und Gott zu vertrauen. Zu glauben heißt zu vertrauen. Ihm sogar mein ganzes Leben anzuvertrauen. Und hier haben wir eine wunderschöne Stelle auch in 1. Samuel Kapitel 18. Lest es mal in Ruhe durch. David redet mit Saul und Jonathan hört zu und danach lesen wir, dass sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids verband. Und jetzt tut der eigentliche Königssohn, Jonathan war der Sohn Sauls, des Königs, tut etwas ganz Bemerkenswertes. Er wusste, dass das Königtum auf David eines Tages übergehen sollte oder übergangen ist. Und er gibt ihm seinen Waffenrock und seine Bogen, sogar sein Oberkleid, der steht im Hemd vor David, und sogar sein Schwert. Er gibt alles in die Hand Davids. Und das ist das, was in der Bekehrung auch geschieht. Du gibst alles, wo du dich beschützen möchtest, alles, was dich ausmacht, deine Würde, alles in die Hand des Herrn, sodass du im Unterhemd dastehst. Willst du das? Das sind die Kosten, die du überschlägst. Und der Herr wird Gutes draus machen, weil es dort in der richtigen Hand ist. Ich fand das heute Morgen, habe ich das gelesen, ich fand das sehr bewegend, diese Handlung. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen. Wie weit ist denn der Osten vom Westen weg? Wer weiß es? Ist gemein. Ja, unerreichbar, weil der immer schneller ist oder weiter weg ist. Sofern der Osten vom Westen ist, und jetzt ist gut, wenn du die Bibel hast und diesen Vers vor Augen hast, hier steht es schwarz auf weiß für die, die ihr Leben dem Herrn hingeben haben, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Ist es dir bewusst, dass er dich so rein gemacht hat, dass er nicht mehr dran denkt, was gestern war? Er hat unsere Übertretungen so weit weggetan, so fern wie der Osten vom Westen ist. Ist das nicht unglaublich bewegend? Hast es du verdient? Hab's ich verdient? Nein. Denn durch ihn haben wir Gnade um Gnade empfangen. Die Güte Gottes. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Am Mittwoch war die Trauerfeier von der Oma, von der Manuela. Und hier hat man eben, die Oma ist 94 geworden. Mathilda heißt die Kleine, gell? Die Mathilda. Und die kleine Mathilda ist hier vorne umeinander gequetscht. Und man konnte so schön sehen, wie das, hier haben wir dieses junge Leben und nach einer gewissen Zeit, 90 Jahre später, vergeht das Leben. Das ist unser fleischliches Leben. Darum werden Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben. Gell? Und das war interessant und genauso ist unser Leben. Wir haben eine Blütezeit. Da sind wir hübsch und schön und stark. Und irgendwann, jetzt kommen so Falten und ich habe auch schon mal graues Haar gefunden bei mir. Und ja, das geht bergab, körperlich. Gell? Der Herr hat uns gesegnet, was nicht heißt, mit materiellen Ausnahmen oder mit Gesundheit oder sonstigen, der Martin hat es betet vorhin, sondern mit jedem geistlichen Segen, in den himmlischen Regionen, mit etwas, was weit mehr ist als wie das, was wir hier erleben. Paulus sagt mal, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Gell? Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr Engel, ihr starken Helden, die er seine Befehle ausführt. Gehorcht der Stimme des Wortes. Lobt den Herrn, all seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Das ist seine Gemeinde. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Gott ist gütig. Die Liebe ist gütig. Und ich komme mal vor, wenn ich so vor euch stehe, wie mit dem kleinen Löffel, wo ich am Meer stehe und Löffel für Löffel hier raus löffle, um aus diesem Meer der Liebe Gottes versuch mit schwachen Worten euch was weiterzugeben, euch Mut zu machen, euch zu ermutigen, die Nähe zu diesem Herrn zu suchen. So wie im Psalm 27 beschrieben wird. Eines habe ich mir vom Herrn erbeten und danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn und anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Da gibt es ein schönes englisches Wort, das hat mir meine Tochter beigebracht. Wie heißt es? Loving Kindness. Liebende Freundlichkeit, oder? Wenn ich es direkt überschreibe. Und das, also, ich finde es so schön, weil es so auf Gott bezogen ist, seine liebliche Freundlichkeit. Schmecket und seht die Freundlichkeit des Herrn. So, wo machen wir weiter? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Im Matthäusevangelium Kapitel 5, 44 und 45. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Und im Epheserbrief heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer. Paulus, ich bin erstaunt gewesen, wie oft dieses Wort Nachahmer im Neuen Testament kommt, dass wir nachahmen sollen. Aber wie können wir nachahmen etwas, was göttlich ist, wenn wir doch schwach sind und unsere Gesinnung und Gedanken oftmals verdorben sind? Wie können wir nachahmen? Dazu brauchst du in erster Linie zuerst einmal den Geist Gottes und den bekommst du bei der Wiedergeburt. Und dann heißt es, eine Auswirkung von diesem Geist, von dieser Nähe Gottes ist die Frucht des Geistes. Und in der Frucht des Geistes haben wir Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Die Auswirkung der Kraft Gottes ist die Auswirkung, die es in deinem Leben findet, dass er dich verändert, dass dieser Geist zur Geltung kommt, dass die Güte Gottes in deinem Leben auch zur Geltung kommt. Geduld ist auch dabei. Ich habe letztens Hausaufgaben gemacht, Mathe, mit meiner Jüngsten, und da bin ich immer ziemlich ungeduldig, die Arme. Er betet, Herr, hilf mir, gib mir Geduld. Die Heidi macht es so prima mit den Kindern. Und bei mir ist das furchtbar. Und die will schon gar nicht mit mir Hausaufgaben machen. Und ich habe gestaunt, wie der Herr in solchen Situationen eingreift und mir tatsächlich Geduld geben hat, dass ich ganze Mathe-Ding mit ihr machen konnte. Und genau das ist der Punkt. Wisst ihr, mir stehen an, wenn es heißt, liebe deine Feinde. Boah, aber der Herr steht da nicht an. Er kann in deinem Herzen etwas, in dein Herz etwas geben, so dass du letztlich nicht dastehst und dich rühmst, sondern dass du sagst, Herr, danke, dass du das mir ins Herz gegeben hast, dass du mir geholfen hast, dies zu tragen. Gell? Und so ist es auch mit der Güte. Die Frucht des Geistes ist Güte. Wenn du merkst, dass du lieber alles zurückhältst oder sonstiges, Güte hat viele Facetten, dann kannst du beten, Herr, öffne du mein Herz, dass ich meine Hände öffnen kann. Du weißt, wie ich festhalte an dem, was ich jetzt nicht geben möchte. Okay. Wir belassen es hier, sonst ist es zu viel. Ich möchte euch Mut machen. Denkt nach über die Liebe Gottes. Es sind 15 Aspekte, was wir nur im Korintherbrief sehen. Denkt darüber nach. Schreibt es dir auf den Küchenschrank. Schritt für Schritt, eins für eins, Woche für Woche. Und wenn heute hinschreibst, die Liebe ist gütig, weil Gott gütig ist. Denkt nach die Woche darüber. Wo kann ich gütig sein? Ich bete nur mit uns. Vater im Himmel, du weißt um unsere Schwachheit und du hast es auch mal ganz deutlich gesagt, wo du gesagt hast, wir haben diesen Schatz, diesen unglaublich kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von dir sei. Und Herr, so möchten wir ja einfach deshalb bekennen, dass dieses Wort wahr ist. Du weißt um unsere Schwachheit und wir möchten beten, Herr, wir wollen doch zum Segen sein für andere und so bitte dich, hilf uns, dass wir uns verändern lassen von dir und ja, hab Dank für deine Geduld mit uns und Herr, hab vielen Dank für diese Güte. Herr Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du dein kostbares Leben, Herr, für mein verdorbenes Leben geben hast und dass du auferstanden bist, um mir ein neues Leben zu geben. Ehre sei dir dafür. Danke für die Gemeinde, für die Lieben, die da sind und für jeden, der jetzt zuhören konnte, möchte auch beten, Herr, dass du hilfst, dass wir es im Herz bewahren können. Du siehst, wie schnell Sorgen und vielleicht auch Freuden, Fernseher und sonstige Sachen uns das Wort wieder wegreißen. Und so möchte ich beten, hilf uns, Herr, dass wir es im Herzen bewahren können. Amen. Amen. Vielen Dank euch fürs Zuhören.